Podcast for Change bei Staufen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Frank Krause und ich bin Seniorpartner bei der Staufen AG. Begleiten Sie mich in den kommenden Folgen auf meinem Weg durch den Themendschungel, welcher mir in meinem Berateralltag begegnet, und lassen Sie sich in den nächsten Minuten durch mich anregen, Ihr Verständnis zu ausgesuchten Fragestellungen zu überprüfen. Ich lade Sie dazu ein, mit mir gemeinsam über aktuelle Begriffe, Themen und Ideen nachzudenken. Metaphorisch gesprochen, den Wald und seine Bäume erkennen, ist das Ziel der Podcast-Reihe. In den beiden vergangenen Episoden beleuchtete ich einige ausgesuchte gegensätzliche Anforderungen an Führung und reflektierte Ansätze, wie mit ihnen umgegangen werden sollte. Diese Episode soll die Reflexion fortsetzen. Unsere Frage lautet also immer noch: Wie gehe ich mit gegensätzlichen Anforderungen an Führung um? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich treffe in letzter Zeit immer wieder auf Menschen, die mir sagen: Mit dem Thema Führung, Herr Krause, habe ich immer mehr Schwierigkeiten. An Führungskräfte werden widersprüchliche Anforderungen gestellt. Sie sollen einerseits Regeln durchsetzen und andererseits Freiheit gewähren und Kreativität fördern. Und wenn es ganz extrem wird, dann wird Ihnen erzählt, dass Führung in der zukünftigen Arbeitswelt ehedem eine geringe Bedeutung haben wird. Oft erwischen einen solche Aussagen in einem unvorbereiteten Moment. Hier haben wir jetzt gemeinsam die Gelegenheit, etwas länger über unsere Antwort nachzudenken. Und es macht sich immer gut, bevor man etwas abschafft, sich vorher einzugestehen, dass sicherlich früher nicht alles besser war, aber oft vieles gut. Und es wäre es auch heute noch, würde man die Finger davon gelassen haben. Bevor wir also der Führung ihre Daseinsberechtigung vorschnell aberkennen, fragen wir uns zuerst: Wie kann Führung gelingen, wenn widersprüchliche Anforderungen vorliegen? Die Diskussion zum Thema Führung erschöpft sich für mich weitestgehend in Botschaftsschlachten zu Führungsaufgaben. Abhängig vom Zeitgeist und von der Moral des Ratgebers werden ausgesuchte Aufgaben akzentuiert. Wie im Sport treten dabei unterschiedliche Ratgeber mit ihren ausgesuchten Aufgaben gegeneinander an. Führungskräfte sollen Sinnstifter sein und Vorbilder. Außerdem Menschen, die empathisch zur Veränderung einladen. Und dann in Krisensituationen wieder knallharte Manager, die durchsetzungsstark ihre Ziele erreichen. Die widersprüchlichen Anforderungen führen bei den Angesprochenen nicht selten zu Frustration. Dieser Podcast möchte helfen, diese Frustration erst gar nicht mehr entstehen zu lassen. Mit dieser Episode setze ich die Reflexion, wie mit widersprüchlichen Anforderungen umgegangen werden sollte, fort. Mit Gegensätzlichkeiten sind hier nicht die unterschiedlichen persönlichen Eigenschaften von Personen, also Charaktere, gemeint. Ich spreche von unvereinbaren Gegenpolen, also Dualitäten, welche die Führungskräfte vor ein Dilemma stellen. Führungsdilemmata entstehen, weil eine Dualität grundsätzlich gegensätzliche als unvereinbar empfundene Ansprüche an die Führungskraft stellt. Und jede Führungssituation erfordert dann eine situative Auflösung dieser Widersprüche. Es existiert somit kein statisches Muster zum Führungsverhalten. Das macht erfolgreiche Führung so schwer erlernbar. Die klassische Führungslehre hilft hier nicht viel weiter. Im Gegenteil, sie forciert den Glauben an die Logik des Entweder-Oders. Sie erschöpft sich in Aufforderungen und Empfehlungen, sich bei Gegensätzen konsequent entweder für die eine oder die andere Position zu entscheiden. Zu Paradoxien oder Double Binds, die ebenfalls häufig vorkommen, hat sie überhaupt nichts zu sagen. Welche Hinweise kann ich Ihnen also geben? Schauen wir uns nun dazu die folgenden Leitsätze an. Führung ermöglicht Erfahrungen, welche Denkmuster verändern. Wollen Führungskräfte den Wandel organisieren, dann benötigen sie dafür lernbereite Mitarbeiter. Während im normalen Tagesablauf ein Irrtum nicht erlaubt ist und schon gar kein Fehler, Sie denken an das Null-Fehler-Prinzip, so sind wir beim Lernen gerade darauf angewiesen. Das bedeutet, insbesondere für alle, die in der Produktion arbeiten, im Serienablauf ist keine Zeit zum Lernen. Angeleitetes Lernen findet außerhalb der Zeit, in welcher für den Kunden produziert wird, in dafür eigens organisierten Zeiträumen statt. Dann aber umso intensiver. Und da ist es wichtig, dass der Mitarbeiter seine Frustration über eine nicht sofort gefundene Lösung überwinden kann. Dies fällt ihm leichter, wenn er das Vertrauen hat, sich schuldfrei irren zu dürfen. Mentor und Mentee kämpfen gemeinsam gegen das Problem und nicht gegeneinander. Als Führungskraft mit Problemverständnis und der dazu notwendigen Beurteilungskompetenz rufen Sie zum Gedankenexperiment auf und leiten gegebenenfalls den Mitarbeiter an, jedoch ohne die Lösung vorzugeben. Mike Rother hat uns dazu die Methode der Cutter erklärt. Dabei geht es nicht darum, Veränderungswillen beim Mitarbeiter durch Routinen zu stabilisieren, ohne dass er davor seine Haltung bzw. seine Einstellung verändert hat. Das wäre Konditionierung ohne Mandat. Sondern um die Reflexion seiner Glaubenssätze und Haltung mit anschließender nachhaltiger Zustimmung zum neuen Ziel. Der Mentor kann seinem Mentee nur dann im Flow-Korridor der Veränderung halten, wenn er die Bedingungen für die Lernerfahrungen des Mentees so auswählt, dass sie ihn zur Selbstreflexion einladen und er dadurch die Begründung des Mentors, warum die Veränderung stattfinden soll, übernimmt. Hier zeigt sich, inwieweit sich die Führungskraft mit Didaktik auseinandergesetzt hat. Jeder Ausbildungsmeister weiß, von was ich spreche. Erst die Erfahrungen, die buchstäblich unter die Haut gehen und zu einem Update der Denkweise führen, resultieren in einem neuen Verhalten des Mentees. Führung lebt glaubwürdig ein Wertesystem in der Praxis vor. Wir leben in Welten, welche durch Multikausalität und Multioptionalität gekennzeichnet sind. Wenn wir merken, dass wir nicht mehr in der Lage sind, uns in dem Dschungel der Möglichkeiten zurechtzufinden, dann suchen wir nach Orientierungsgebern. Im professionellen Umfeld vermitteln Führungskräfte diese Orientierung durch ihre gelebten Werte. Der Orientierungserfolg ist von einer wichtigen Größe abhängig, der Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit hat nichts mit Sympathie oder Antipathie zu tun. Natürlich glaube ich eher jemanden, den ich sympathisch finde. Aber es gibt auch Führungskräfte, die uns vielleicht nicht besonders sympathisch sind und trotzdem glaubwürdig erscheinen. Glaubwürdigkeit beinhaltet keinen Wertekanon. Der entsteht erst später. Glaubwürdigkeit lässt sich als Merkmal einer Persönlichkeit beschreiben, das ihr von anderen zugeschrieben wird. Ein Titel macht noch keinen glaubwürdigen Leader. Glaubwürdigkeit ist die entscheidende Energiequelle in einem Unternehmen. Glaubwürdig sein hat damit zu tun, dass man andere an etwas glauben lassen kann. Es geht also um die Frage, was halte ich für wahr, auch wenn man es mir nicht sofort beweisen kann. Machen Sie die Probe bei sich und erinnern sich, wann und warum Sie an etwas geglaubt haben, was man Ihnen im ersten Moment nicht bewiesen hatte. Sie haben die Situation vor Augen? Genau. Es war der äußere Eindruck ihres Gegenübers und das Gefühl, dem kann ich vertrauen, das sie nach dem ersten Sekunden sofort innerlich zustimmen ließ. Beide Wahrnehmungen ließen sie an die Aussagen ihres Gegenübers glauben. Wie lief der Prozess im Detail ab? Dazu möchte ich etwas weiter ausholen und Sie an Friedemann Schulz von Thun erinnern. Auf ihn geht das Sender-Empfänger-Modell zurück. Denn für die Fälle, wo kein Konsens zur Wahrheit und Nützlichkeit vorherrscht, gibt es ein Problem. Die Nachricht einer Botschaft wird durch den Empfänger bestimmt, nicht durch den Sender. Der Empfänger konstruiert sich seine Sicht. Dabei ergänzt er die fehlende Information mit Spekulationen. Diese können positiv oder negativ sein. Wie die Informationslücken gefüllt werden, hängt vom Vertrauen des Zuhörers in den Sender ab. Hat er Vertrauen in den Sender, stellt der Sender eine Autorität dar, er braucht dann gar nicht viel zu sagen. Der Zuhörer ergänzt, was er nicht weiß, mit Zuversicht und glaubt an die Worte des Senders. Wir sollten also eher von Wahrgebung, denn von Wahrnehmung sprechen. Besteht kein oder ein beschädigtes Vertrauen zwischen Sender und Empfänger, werden die Lücken mit negativen Spekulationen aufgefüllt. Der Sender wird unglaubwürdig und der Empfänger ist misstrauisch. Was sollte für Sie als Führungskraft jetzt deutlich werden? Eine wichtige Energie im Führungsalltag ist Vertrauen. Und Vertrauen ist ein Ergebnis der Wechselrede, nicht der Informationsverteilung. Denken Sie daran, wenn wieder einmal eine groß angelegte Informationsveranstaltung zur Mitarbeitermotivation keine Wirkung entfaltet, und überlegen Sie, ob Sie eine Informations- oder eine Vertrauenskrise haben. Wenn Letzteres zutrifft, Ihre Botschaften unglaubwürdig sind, dann bedeutet dies, dass man die Gründe für ihre Argumente nicht mehr glaubt. Dann ist es Zeit, alle Fragen nach dem Warum möglichst vollständig zu beantworten. Und wenn mir jetzt Führungskräfte aus dem oberen Management zuhören sollten, denen sage ich, ganz besonders wichtig für sie ist es, dass sie Erfolgsvertrauen erzeugen können. Ob ihnen das gelingt, merken sie daran, dass man ihnen glaubt, dass sie im Krisenfall die Kuh vom Eis kriegen. Vielleicht sind sie nicht unbedingt everybody's darling, vielleicht sind sie hart, aber sie kriegen die Kuh vom Eis. Irgendwie schaffen sie es. Ihre Mitarbeiter müssen glauben, dass das, was sie machen, richtig ist, dass die Strategie stimmt, dass sie sie gemeinsam umsetzen und dass es erfolgreich sein wird. Das nenne ich Erfolgsvertrauen. Der ehemalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, hat einmal gesagt, wir müssen das, was wir denken, auch sagen. Wir müssen das, was wir sagen, auch tun. Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein. Es beginnt damit, dass Sie sich an das halten, was Sie selbst sagen. Ansonsten untergraben Sie Ihre eigene Glaubwürdigkeit durch Doppelmoral. Nun zu den Werten. Welche Werte können Sie als Führungskraft vorleben? Anstatt Ihnen jetzt einige Werte einfach so zu nennen, möchte ich zuerst etwas Grundsätzliches zu dem Thema Werte ansprechen. Wenn wir über Werte nachdenken, dann fallen Ihnen vielleicht die Sekundärtugenden ein, wie Fleiß und Disziplin. Aber Achtung! Fleiß zu was? Warum Disziplin? Solange diese Fragen nicht beantwortet werden, stehen diese Werte referenzlos, das heißt ohne ihre Begründung im Raum, und können einen schalen Beigeschmack haben. Denn diese alten Tugenden, oder auch Systemwerte genannt, welche schon in der Antike bekannt waren, wie Gehorsam, Treue, Ordnungsliebe, Fleiß, Sauberkeit, Pünktlichkeit, sind all jene Tugenden, die keine kritische Situationsanalyse einfordern. Sie klingen alle moralisch überlegen, und es kommt nicht von ungefähr, dass sie von Eltern, Meistern, Offizieren und Lehrern eingefordert werden, da sie Heteronomie begünstigen. Sie halten die Reibungsverluste in einer Organisation gering, weil sie Anpassung einfordern. Das klingt auf den ersten Blick sinnvoll. Sie erahnen jedoch bereits jetzt das Kräftespiel zwischen Heteronomie und Autonomie. Autonomie setzt auf persönlich verantwortete Werte wie kreativen Ungehorsam, Zivilcourage, Toleranz und produktives Denken gegen Routine. Wie schon einmal erklärt, befindet sich jede Organisation in dem Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen. Je nach wirtschaftlicher Lage kann die Position dabei variieren. Gibt es dennoch eine Referenz für unsere Wertediskussion? Welche Referenz könnte ein Leitbild sein? Der Philosoph und Psychotherapeut Rupert Ley gibt uns eine Antwort darauf, was Werte begründen und bewirken sollen. Nach seinem Biophilie-Postulat sollte eine Führungskraft so handeln, dass sie das personale, soziale, emotionale und rationale Leben in sich und anderen eher mehrt und entfaltet, denn mindert oder verkürzt. Dabei erkennt Biophilie absolute Grenzen an. Denn Werte regeln dabei den Ausgleich zwischen dem Systeminteresse des Unternehmens und den personalen Bedürfnissen der Mitarbeiter. Es geht um die bilanzielle Sicht, den positiven Saldo. Dazu nutzt uns die Frage, werden Menschen im Umgang mit mir größer? Entfaltet mein Gesprächspartner in der Kommunikation mit mir sein emotionales, soziales und intellektuelles Leben? Bis hin zu der Frage, wenn es ihm gut gelingt, erreicht der Mitarbeiter in dieser Entfaltung die Stärke, sich von mir zu lösen und damit auch mir in meiner eigenen Entfaltung zu helfen. Dann entsteht ein reversibles Gespräch auf Augenhöhe, weil jeder den anderen so behandelt, wie er selbst behandelt werden möchte. Welche Werte können wir also anstreben? Sie ahnen es. Eine Debatte über Werte ist sinnlos, wenn sie als Führungskraft unglaubwürdig wirken. Damit hätten Sie Ihren ersten Fixpunkt. Ich habe Ihnen die Gefahr erklärt, welche von einer vorschnellen Wertefestlegung ohne Referenz ausgeht. Wenn Sie also Werte für sich festlegen, dann achten Sie darauf, dass Sie Ihre Motive glaubwürdig begründen. Oder wenn Sie es handhabbar möchten, dann sage ich Ihnen, Ehrlichkeit, der Wille, die Wahrheit zu finden und damit auch Kritik zuzulassen, sind die Eckpfeiler einer Vertrauenskultur. Führung überprüft sich regelmäßig durch Coaching auf Wirksamkeit. Führungskräfte sind dazu aufgerufen, widersprüchliche Anforderungen zu integrieren. Der Ausgleich von Systeminteressen und personalem Interesse führt oft zu einer erheblichen Belastung und kann die eigene Steuerbarkeit erodieren. Nichts ist gefährlicher für ein Unternehmen, in dem die Führungskräfte ihre Selbstführung verloren haben. Mit Selbstführung ist jetzt nicht ein individualistisches Kreisen um sich selbst gemeint, sondern die Herstellung des Interessenausgleichs zwischen der eigenen Perspektive und der zu führenden Mitarbeiter. Davor gilt: Jeder Führungsanspruch startet mit einem Auftrag an die eigene Person. Bevor Sie andere führen oder sich führen lassen, führen Sie sich bitte selbst, lautet die Regel. Eine wichtige Metakompetenz dazu ist die Selbstbeobachtung, das heißt die möglichst vorurteilsfreie Betrachtung der tatsächlichen eigenen Leistungsmöglichkeiten, eigener Bedürfnisse und Verhaltensgewohnheiten. Erkenne dich selbst, hatte einst über dem Orakel zu Delphi gestanden. Eine Mahnung an den Menschen, nicht in Selbstüberhebung zu verfallen. Jedoch gilt auch: Jeder stößt irgendwann an die Grenze der eigenen Erkenntnisfähigkeit. Ursache dafür ist meistens eine Isolation aufgrund nicht mehr vorhandener Rückmeldeschleifen. Deshalb rate ich Ihnen dazu, regelmäßig zu überprüfen, ob diese noch existieren. Festhalten können Sie es daran, inwieweit Sie Kritik noch ertragen können oder ob die meisten Mitarbeiter bereits zu Ja-Sagern degeneriert sind. Wenn das Top-Management die Leistungsfähigkeit der Organisation und deren Probleme nicht mehr richtig einschätzen kann, besteht die Gefahr, dass es an der Organisation vorbei wirkt. Trifft für mein Unternehmen nicht zu, werden Sie jetzt vielleicht einwenden. Wir haben alles, was diese Gefahr reduziert. Wir befragen unsere Mitarbeiter regelmäßig und reagieren auf Rückmeldungen. Gut. Aber sind Sie sich sicher, dass Sie glaubwürdige Antworten erhalten? Können Sie den Unterschied zwischen politischen Antworten und glaubwürdigem Feedback noch herausfiltern? Sollten Ihre Bordmittel dazu nicht ausreichen, so scheuen Sie sich bitte nicht, externe Hilfe anzufordern. Denn mit einem Coach können Sie darüber reflektieren, wie Sie miteinander reden, was Sie bei Ihrem Gegenüber bewirken und wie Sie Ergebnisse durch Kommunikation erzeugen können, die nachhaltige Veränderungen stabilisieren helfen. Nun, meine sehr geehrten Zuhörer, bin ich wieder am Ende meiner Überlegungen angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen ein Aha-Erlebnis ermöglicht habe und Sie meine Ausführungen weiterdenken. Ich sage auf Wiederhören und freue mich auf Sie, wenn Sie in der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es um die Frage geht: Komplexität, warum wir kein Informations-, sondern ein Vertrauensproblem haben. Ihnen weiterhin eine gute Zeit.